Vorlesung Technische Grundlagen der Informatik für Wirtschaftsinformatiker. Fachgebiet KBS, Technische Universität Berlin.
Ja, schönen Tag nochmal. Letzte Woche war ich krank, da ist Jörg Schneider eingesprungen und hat dieses Kapitel Betriebsmittelverwaltung mit Ihnen besprochen. Erst mit einer Übersicht, wie man grundsätzlich mit dem Problem umgeht, was Betriebsmittel sind. Uns interessieren eigentlich nur die Betriebsmittel, um die es irgendwie einen Wettbewerb gibt. Und beim Scheduling, da ging es um das Betriebsmittelprozessor, haben wir uns ja schon angeguckt, wie sowas im konkreten Fall aussehen kann. Aber es gibt noch sehr viel mehr Betriebsmittel, wie Speicher oder Übertragungsbandbreite oder einzelne Geräte, die vielleicht von mehreren Prozessen gleichzeitig benutzt werden wollen und wo wir dann irgendwie damit umgehen müssen, wer darf und wer darf nicht. Und in dieser grundsätzlichen Vorgehensweise wurden drei Sachen vorgestellt. Einmal, es gibt einen zentralen Betriebsmittelverwalter, das heißt, wenn ich was haben will, muss ich das vorher anmelden und dann kriege ich es vielleicht oder erst mit Verzögerung. Und zum Schluss muss ich es wieder freigeben. Oder wenn es so einen zentralen Betriebsmittelverwalter nicht gibt, dann gibt es die Möglichkeit, dass sich die Bewerber untereinander verständigen. Erst darfst du, dann darf ich und dann darf der. Und wenn es das auch nicht gibt, wenn man sozusagen alles frei lässt, dass die Leute beliebig, also die Prozesse beliebig da zugreifen können, dann kann es in der Tat zu Problemen führen, zu Konflikten, die dann letztlich zu Inkonsistenzen führen. Das heißt, es tritt eine Art von Schaden auf, der dann behoben werden muss. Aber auch das ist in einigen Bereichen eine sinnvolle Vorgehensweise. Hier aber wollen wir uns mit zentraler Betriebsmittelverwaltung befassen. Das heißt, wenn es irgendwo exklusive Betriebsmittel gibt, dann muss man die vorher in einer Belegeoperation anfordern, und wenn nicht genügend Elemente frei sind, dann wird man in dieser Belegeoperation so lange blockiert, bis die Anforderung erfüllbar wird. Ein Exemplarbetriebsmittel sind dabei relativ langweilig. Interessanter wird es dann bei Mehrexemplarbetriebsmitteln oder teilbaren Betriebsmitteln. Und typisches Beispiel dafür ist der Speicher, den Sie da besprochen haben. Speicher im Allgemeinen bezieht sich also auch auf Hintergrundspeicher. Es wurde dargestellt, wie man sich merken kann in entsprechenden Datenstrukturen, was jetzt belegt ist und was frei ist und wie man dann in diesen Datenstrukturen nach freien Stücken sucht, wenn so eine Anforderung reinkommt. Und dabei wurde auch das Problem des Verschnitts angesprochen, dass man manchmal etwas mehr zuteilt, als tatsächlich benötigt wird. Das ist ein interner Verschnitt. Oder dass bei so einem großen Speicher, der dann in einzelnen Teilen belegt wird, zwischendrin irgendwelche Lücken entstehen, mit denen man nichts mehr anfangen kann. Und das wird dann als externer Verschnitt bezeichnet. Verschnittprobleme haben Sie auch in der Produktionswirtschaft, wenn Sie irgendwelche Teile aus Blech ausstanzen müssen oder vielleicht auch, Weihnachten ist nicht weit zurück, ich weiß nicht, wer von Ihnen Plätzchen backt, aber wenn Sie Teig ausrollen und dann mit irgendwelchen Förmchen da irgendwelche Plätzchen ausstechen, dann bleibt irgendetwas zurück an Teig, und das wäre in diesem Fall auch Verschnitt. Dinge, die sind zu klein, als dass man da noch irgendwie ein Förmchen reinpassen kann. Und so ähnlich ist es eben auch beim Speicher. Dann Kandidatenauswahlstrategien. Man muss davon ausgehen, dass da immer eine ganze Reihe von solchen Anforderungen reinkommt, die dann in einer Warteschlange gehalten werden. Und dann kann man eben von der Strategie First Come, First Served abweichen und sagen, okay, die erste Anforderung, die ist zu groß, die kann ich im Moment nicht erfüllen. Deswegen gehe ich jetzt mal die Warteschlange durch und gucke, ob ich weiter hinten irgendwelche Anforderungen finde, die ich erfüllen kann. Und das führt dann zu Strategien wie diesem First Fit oder Best Fit. So, Zum Schluss wurde noch ganz kurz auf das Problem der Verklemmung hingewiesen. Wenn mehrere Prozesse, insbesondere im Zusammenhang mit Betriebsmittelbelegungen, in eine Situation geraten, wo der eine was haben will, was der andere besitzt, und der andere was haben will, was der eine besitzt, dann tritt so eine zyklische Wartesituation auf und die Prozesse würden dann auf immer und ewig in dieser Wartesituation hängen bleiben, wenn man diese Situation entweder nicht vorher vermeidet oder, wenn sie denn auftritt, wenigstens erkennt und dann gezielt auflöst. Zu dem Thema habe ich noch einen Selbsttest. Sie erinnern sich an diese Belegungsdarstellung. Wir hatten da so einen Bitvektor vorgesehen. Wir gehen aus, so ein Speicher wird in Grundeinheiten vergeben. In diesem Fall nehmen wir an, wir haben einen Gesamtspeicher in der Größe von 4 GB und wir vergeben den immer in Stücken der Länge 512 Byte, also ein halbes Kilobyte. Und für jedes dieser 512 Byte langen Stücke brauchen wir dann irgendwo ein Bit, was uns anzeigt mit einer 1, dieses Ding ist belegt, oder mit einer 0, dieses Ding ist nicht belegt. So, die Frage ist, wenn wir jetzt so einen riesigen Bitvektor haben, der uns eben genau sagt, für den ganzen großen Speicher von 4 GB, welches dieser 512 Byte langen Stücke belegt ist und nicht belegt ist, wie breit, wie lang ist dieser Bitvektor Belegungsdarstellung? Vier Gigabyte sind 2 hoch, wie viel Byte? 4 Gigabyte sind 2 hoch 32 Byte. Kilobyte ist 2 hoch 10, Megabyte 2 hoch 20, Gigabyte 2 hoch 30, 4 Gigabyte 2 hoch 32. Und ein Stück der Länge 512 Byte ist demnach 2 hoch 9 Byte groß. Wer ist für A? Keiner. Wer ist für B? Einer. Wer ist für C? Ja, es sind schon ein paar mehr, sagen wir mal so 9 etwa. Wer ist für D? Sind ein paar weniger. 7. Und wer ist für E? Steht für KA, keine Ahnung. Der Rest. Okay. Ja, 4 Gigabyte sind 2 hoch 32 Byte und 512 Byte ist das eine Ding lang, dann haben wir also 2 hoch 9 ist so ein Ding lang, das heißt wir haben 2 hoch 32 minus 2 hoch 9, 2 hoch 23 unterschiedliche Einheiten, die wir bitmäßig darstellen müssen, 2 hoch 23. Davon kriegen wir in ein Byte, was 8 Bit breit ist, 8 Stück rein. sodass wir, wenn wir diesen Bitvektor jetzt in Byte darstellen, noch 2 hoch 20 Byte haben. Also wir brauchen insgesamt 2 hoch 23 Bit. Das entspricht 2 hoch 20 Byte. Und eine andere Schreibweise für 2 hoch 20 wäre eben ein Megabyte oder 1024 Kilobyte. Demnach ist D richtig, um die Belegung eines 4 Gigabyte großen Speichers in solchen 512 Byte Stücken darzustellen, brauche ich einen Bitvektor der Länge 1024 Kilobyte, also ein ganzes Megabyte geht drauf, bloß um festzustellen, ob diese Stücke belegt sind oder frei sind. Okay? Noch was? Interner Verschnitt hatten wir gerade drüber gesprochen. Jetzt nehmen wir an, wir machen es uns einfach und vergeben den Speicher immer nur in Zweierpotenzen. Das heißt, wenn einer 3 Einheiten will, dann kriegt er 4. Wenn einer 17 Einheiten will, aufgerundet auf die nächste Zweierpotenz, kriegt er 32. Wenn einer 63 haben will, kriegt er 64. Wenn einer 512 haben will, kriegt er genau 512 und so weiter und so fort. Also immer aufrunden auf die nächste Zweierpotenz. Das heißt, wir geben den Leuten mehr, als sie tatsächlich fordern. Und dieses Mehr, das ist ja dann etwas, was die zwar belegen, was sie aber eigentlich nicht haben wollten und deswegen auch nicht nutzen. Deswegen ist dieses Mehr ein interner Verschnitt. Wenn wir jetzt annehmen, dass jede Anforderung, 3 Einheiten, 17 Einheiten, 25 Einheiten, alle gleich wahrscheinlich sind. Jede Zahl tritt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf und wird dann aufgerundet auf die nächste Zweierpotenz. Zu was für einem internen Verschnitt führt das? Wie viel Speicher vergeben wir auf die Art und Weise, der nicht genutzt wird? Lappen, danke. Wer ist für A? Keiner, danke. Wer ist für B? Sagen Hälfte. Wer ist für C? Okay. 30%. Wer ist für D? Einer. Okay. Ja. Wenn wir uns überlegen, dass das jetzt so eine Einheit ist, die wir anfordern, also das ist irgendwie sowas von der Art 2 hoch k und das ist doppelt so lang, das ist 2 hoch k plus 1. Dann liegen wir, wenn wir jetzt so eine Anforderung haben, dann runden wir immer auf das nächstgrößere auf. Das heißt, unsere Forderungen liegen irgendwie so immer in dieser Hälfte. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie in dieser Hälfte gleich verteilt sind, dann führt das zu einem mittleren internen Verschnitt. Also wenn es hier wäre, dann würden wir ja nur dahin aufrunden. Wenn es in dem Bereich liegt, dann runden wir auf die Größe auf, sodass wir hier im Mittel tatsächlich 75% Auslastung bzw. 25% internen Verschnitt haben. Das kann man auch konkret ausrechnen, aber Ihre Schätzung, also die Schätzung der Mehrheit, war jedenfalls relativ vernünftig. Vielen Dank. Okay. So, unser letztes Thema, wir hatten ja am Anfang über Rechnerarchitektur gesprochen, war sozusagen das erste größere Thema. Das zweite größere Thema waren Betriebssysteme. Und das letzte größere Thema sind Rechnernetze und verteilte Systeme. Ja? Okay, gut, ja. Seit heute Morgen erst, Entschuldigung, ja. Hatte noch mit meiner Krankheit zu tun. Wir werden da jetzt auch 9 und vermutlich auch gleich 10 online stellen. Ja, in diesem 9. Kapitel, ja? Können wir auch ins Netz stellen, ja. Denken Sie mit dran? Okay, danke. Das soll also jetzt mal ein Überblick gebracht werden. Was heißt Rechnernetze, was heißt verteilte Systeme? Das sind zwei Bereiche, die haben was miteinander zu tun, sind aber trotzdem relativ klar voneinander getrennt. Und wir wollen uns hier dieser Begriffstrennung ein bisschen nähern. Wir müssen heute feststellen, dass kaum jemand mehr einen Rechner betreibt, der irgendwie völlig isoliert ist. Das heißt, wir nehmen mit unserem lokalen Rechner, egal ob das jetzt ein Desktop-Rechner ist, bei Ihnen zu Hause oder ein Notebook oder irgendein anderes tragbares Gerät wie ein Smartphone. Wir sind in der Regel mit einem Netz verbunden und können über dieses Netz auf beliebige andere Rechner zugreifen. Können uns dort unter Umständen einloggen oder können auf Daten dort zugreifen. Wir können Daten austauschen zwischen unserem Rechner und irgendeinem anderen Rechner, der an diesem Netz dranhängt, und können auch andere Ressourcen nutzen, das heißt können einen Drucker benutzen, der irgendwo anders dranhängt oder auch unseren Job, unser Programm auf irgendeinem anderen Rechner laufen lassen. Sie kennen das den Begriff vielleicht Cloud Computing, das ist eine Extremform dessen. Der Nutzen liegt klar auf der Hand. Wir haben auch eine sehr viel bessere Auslastung von Ressourcen auf die Art und Weise. Wir brauchen einen Drucker nur einmal vorsehen, der dann von 20 Leuten genutzt werden kann, wenn der am Netzwerk dranhängt. Wir können Daten, die von vielen Leuten gebraucht werden, genau einmal irgendwo abspeichern in einer Datenbank und können das auch auf eine sehr verlässliche Art und Weise tun, dafür sorgen, dass da immer jede Nacht ein Backup gefahren wird, dass Sicherungskopien existieren und dass die Zugriffe auch so synchronisiert werden, dass keine Probleme auftreten. Und insgesamt kann man erhoffen, dass dadurch auch die Gesamtzuverlässigkeit des Systems höher wird. Und natürlich die Möglichkeit des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit, File-Sharing, World Wide Web, Google und Ähnliches. Unter verteilten Systemen fasst man jetzt im Prinzip alles zusammen, was an Konzepten, Algorithmen, Programmen und Architekturen existiert, die sich über mehrere Rechner erstrecken. Wobei, wenn man von verteiltem System spricht, man bereits davon ausgeht, dass man Rechner zur Verfügung hat, die mit Hilfe eines Netzes miteinander verbunden sind und bereits auf zuverlässige Art und Weise beliebig Daten zwischen diesen Knoten des Netzes ausgetauscht werden kann. Und das, was man bei verteilten Systemen voraussetzt, nämlich, dass man beliebig Daten austauschen kann zwischen Netzen, das ist dann Gegenstand des Bereichs Rechnernetze, die sich lediglich mit der Übertragung von Daten über mehrere Zwischenknoten hinweg unter Umständen befasst. Das hat dann auch mit der Darstellung von Daten zu tun. Sie können sich vorstellen, wenn Sie Daten über ein Glasfaser übermitteln, wird man die Bits vielleicht anders darstellen, wie wenn man sie über Kupfer überträgt oder über den Funkäther drahtlos überträgt. All das gehört zu dem Bereich Rechnernetze. Ja, so Rechnernetze sind inzwischen sehr groß. Strukturell kann man sie sich so vorstellen, dass es eben sehr viele kleinere Netze gibt, die hierarchisch zu größeren Netzen zusammengefasst sind. Und zwischen zwei Netzen gibt es dann sogenannte Gateways, die dann zum Teil auch die Funktion einer Firewall übernehmen, das heißt einer Brandschutzmauer, bei der man auch den Netzwerkverkehr zwischen diesen Teilnetzen überwachen kann, also festlegen kann, welche Daten da durchgehen dürfen und welche Daten nicht durchgehen dürfen. Und dann gibt es solche Begriffe wie WAN oder MAN oder LAN, Local Area Network, Wide Area Network, Metropolitan Area Network und so weiter. Und unsere Endknoten, unsere hängen da nochmal dran, die sind gar nicht explizit hier genannt, die roten, die kleinsten Einheiten sind hier die lokalen Netze. Üblicherweise verwendet man diese Begrifflichkeit. Mit PAN wird das Personal Area Network bezeichnet. Das heißt, ein Netzwerk, was sich wirklich so im Bereich der Near Field Communication befindet, wo man also Dinge, die man am Körper herumträgt oder die ja nur wenige Meter entfernt sind, miteinander koppelt. Also beispielsweise ihr Smartphone mit ihrem Notebook oder ähnliches. Die typische Kommunikationstechnologie zwischen diesen Geräten ist Bluetooth mit einem Durchsatz von etwa 2 Megabit pro Sekunde. Ein lokales Netzwerk ist dann etwas, was man typischerweise in Gebäuden hat. Die Computer sind in der Regel direkt verbunden. Typische Entfernungen, metrisch gesehen, im Meter- bis Kilometerbereich. Die Latenzzeiten, also die Zeiten, die ein Signal benötigt, um von einem Ort zum anderen zu kommen, sind durchaus noch klein, also im Bereich von Mikro- oder Millisekunden. Und die Durchsätze sind je nachdem, ob es ein drahtloses Netz, also ein Wireless LAN ist oder ein drahtbehaftetes Netzwerk unterschiedlich. Beim Wireless LAN geht es bei 11 Megabit pro Sekunde los und das Gigabit Ethernet beispielsweise hat schon ein Gigabit, wie der Name sagt, pro Sekunde maximale Übertragungsrate. Und das wird man in Zukunft noch steigern können. Es gibt also auch schon 10 Gigabit Ethernet. Dann käme das Metropolitan Area Network oder das Wide Area Network, wo man dann eben auf andere Technologien zurückgreift. Und wenn man jetzt alles zusammenfasst und alle diese Netze koppelt, dann nennt man das Netzwerk von Netzen, das Internet. Und da kann es sein, weil wir eben da sehr viele Knoten durchlaufen müssen, dass die Übertragungsdauer in Sekunden oder Umständen noch in höheren Zeitbereichen liegen. LAN-Topologien, das heißt, wie sind die Rechner miteinander verbunden in so einem lokalen Netz? Das ist, da gibt es unterschiedliche Techniken. Angefangen hat es mit dem Ethernet in den 70er Jahren, eher auf diese Art und Weise als ein Busnetzwerk. Das Ethernet, das ursprüngliche Ethernet, war ein fingerdickes Koaxialkabel, dickes gelbes Kabel, wo man sich, wenn man da teilhaben wollte, mit so einem Dorn in dieses Koaxialkabel reinbohren musste. Das waren die sogenannten Transceiver. Und dann haben alle Knoten, die da sich reingebohrt haben, die haben dieses Kabel gemeinsam genutzt, wie einen Äther, wie einen gemeinsamen Funkäther, wo man auf der gemeinsamen Frequenz sendet. Deswegen hieß es auch Ethernet, Äthernetz. Also gleiche Eigenschaften wie beim Funken. Und deswegen hat man da auch sich einige Gedanken machen müssen, was passiert, wenn jetzt zwei Stationen gleichzeitig senden, weil dann diese Kommunikation miteinander kollidiert. Und dafür musste man sich etwas ausdenken, wie man das verhindert. Dann gab es andere Ansätze, solche Ringe beispielsweise, eine Technologie von IBM damals entwickelt, Token Ring. Das heißt, es darf nicht jeder einfach bloß lossenden, sondern es gibt eine Sendeberechtigung, ein Token, einfach so ein kleines Datenpaket, und das zirkuliert im Netz. Und wenn das irgendwo vorbeikommt bei so einer Station und einer senden möchte, dann muss er sich dieses Token, diese Sendeberechtigung grapschen. Und nur der im Besitz einer solchen Sendeberechtigung ist, kann dann eine Nachricht dranhängen und die an irgendeinen anderen Knoten weiterschicken. Und wenn im Moment gerade keiner sendet, dann kann dieses Token einfach entweder irgendwo liegen bleiben oder weiter zirkulieren. Dann hat man keine Kollisionen, weil es immer nur einen gibt, der eine solche Sendeberechtigung haben kann. Mittlerweile ist aber typisch, dass man solche sternförmigen Netze hat. Das heißt, zu jedem Endknoten gibt es eine Stichleitung und diese Stichleitungen sind mit so einem Hub oder mit einem oder Switch oder Router zusammengefasst. Und dadurch hat man hier auch die volle Bandbreite zu den einzelnen Knoten zur Verfügung. Und das kann man dann auch noch gliedern, dass man hier beispielsweise einen Switch hat und in den einzelnen Knoten diverse Hubs, sodass man da nochmal nicht nur einen einfachen Stern, sondern einen mehrfachen Stern hat. Also sich das nochmal baumartig weiter nach innen zergliedert. Das sind eigentlich die heute vorherrschenden Arten der Verkabelung, wie Sie sie auch hier bei uns in den Gebäuden üblicherweise finden. Wir haben also dann irgendwelche dicken Glasfaser, die in die Gebäude reingehen und die Glasfaser gehen dann auch die Stockwerke hoch und auf jedem Stockwerk ist dann üblicherweise ein dicker Router, wo dann auch das optische Signal in normale elektrische Signale umgewandelt wird und wo es dann in die einzelnen Stockwerkverteiler geht. Und das ist dann in der Regel so was Sternförmiges. Ja, mittlerweile, das dürfte jetzt keine große Überraschung sein, ist die Nutzung von solchen Geräten relativ weit verbreitet. Das ist jetzt irgendeine Statistik aus den USA, wo die Nutzung von Mobiltelefonen in der Größenordnung von 85% liegt. Das heißt, 85% der erwachsenen Bevölkerung besitzt und benutzt sowas. Desktop-Computer sind am Runtergehen. Dafür sind die Laptop, also die Notebook-Computer, am Steigen. Und wir sind jetzt gerade so in der Phase, wo es dann mehr Notebooks gibt als Desktop-Rechner. MP3-Player, die haben ihren Peak auch schon in der Vergangenheit erreicht, weil das braucht man ja heute nicht mehr, wenn man eben ein leistungsfähiges Smartphone hat, dann kann man das gleichzeitig als MP3-Player benutzen. Neu am Kommen sind E-Book-Reader und Tablet-PCs. Da sieht man jetzt erst den Anfang. Da gehen alle davon aus, dass das jetzt massiv steigen wird, auch auf Kosten von Desktop- und Notebook-Computern. Zugang zum Internet hat inzwischen auch 80% aller Haushalte erreicht in den USA, wobei früher, vor 10 Jahren, eben der Großteil über Dial-up verbunden war, das heißt über Wählverbindungen. Sie haben sich eingewählt. In Deutschland gab es das ISDN, in anderen Ländern gab es nur diese normalen Modems. Aber das ist inzwischen auch ziemlich unüblich geworden. Das heißt, mittlerweile haben die meisten Haushalte, die am Internet dranhängen, einen Breitbandzugang. Also sowas wie DSL in Deutschland. Bitte? Warum es da wieder runtergeht, kann ich mir im Moment nicht erklären. Also ich habe die Daten übernommen von anderen. Ich weiß nicht, ob das ein statistischer Artefakt ist, dass die irgendwie nicht den ganzen Mai hier erfasst haben, sondern nur einen Teil des Mai und dass es deswegen ein bisschen runtergeht. Ich werde die Daten nochmal überprüfen, also ein versuchen, eine neuere Übersicht zu kriegen. Und dann würde man daran sehen, ob das wirklich ein signifikanter Trend ist oder irgendwie ein Fehler bei der Erfassung dieser Daten oder eine kleine zufällige Delle, die vielleicht mit irgendwelchen regulatorischen Eingriffen der US-Regierung auf den US-Markt zu tun hatte, dass es in diesem Monat dann mal gerade wenig attraktiv war, sich einen neuen Breitbandanschluss zu holen, weil alle auf den Juni gewartet haben, wo es irgendwie billiger wird. Es gibt viele mögliche Effekte oder viele mögliche Gründe, die so zu sowas führen können, aber ich kann es Ihnen im Moment nicht beantworten. Ja, aktuelle Trends, da müssen Sie nur Ihr eigenes Konsumverhalten betrachten, um da selber Trends ausmachen zu können. Information wird zunehmend multimedial eingepackt, das heißt nicht mehr ausschließlich in Form von Texten verbreitet, sondern in Form von Videos oder Audiosignalen ausgetauscht. Und das hat für uns jetzt zur Folge, dass Dinge, die früher über völlig separate Kommunikationskanäle, also sowohl technologisch als auch institutionell unterschiedlich verbreitet wurden, dass die jetzt langsam zusammenfließen. Also früher gab es einen Bereich, das war Telefon und Telegrafie und Telefax, und das hatte mit Radio und TV überhaupt nichts zu tun. Und dann kamen noch die Datennetze dazu, das war etwas Drittes, die hatten mit den beiden Vorderen auch nichts zu tun. Und was wir im Moment erleben, ist eben eine Konvergenz, und zwar eine Konvergenz mit dem Internet als Träger. Das Internet wird benutzt, um zu telefonieren, Voice over IP als Schlagwort, und das Internet wird benutzt, um Filme anzugucken, und das Internet wird benutzt, um TV- und Radiodaten zu übertragen. Zweiter Aspekt bezüglich aktueller Trends ist Mobilität. Nicht mehr nur, wenn man zu Hause ist oder am Arbeitsplatz, nicht mehr drahtgebunden, sondern alles ist mobil, alles ist schnurlos. Angefangen hat es vielleicht mit den schnurlosen Telefonen, dann kamen die Mobiltelefone und mit den Mobiltelefonen dann auch zunehmend die Nutzung der Mobiltelefone nicht nur zum Quatschen, nicht nur zum Telefonieren, sondern eben auch zum Datenzugang. Und deswegen haben die Bandbreiten bald nicht ausgereicht und man brauchte dann leistungsfähigere Mobilfunktechnologien. von 2,5G, von den alten Standards, hat man dann UMTS eingeführt. Und jetzt ist eben der nächste Technologiesprung zu LTE im Moment gerade in Umsetzung begriffen. Auch bei den lokalen Netzen hat man zunehmend drahtlose Netze in Ergänzung der drahtgebundenen Netze. Aber wir haben hier an der TU Berlin eigentlich eine flächendeckende Abdeckung des gesamten Campus inklusive der Freiflächen, sodass Sie eigentlich von überall einen relativ guten, breitbandigen Zugang zum Internet haben. Auch hier Konvergenz der Geräte, wofür man früher 3 oder 4 Geräte mitschleppen musste, also ein MP3-Player und ein Telefon und ein Notebook mit Modem, braucht man eigentlich heute nur noch eins dieser leistungsfähigen Smartphones und kann eben alles mit einem Gerät machen, sofern man bereit ist, in so kleine Bildschirme da reinzugucken. Was dann jetzt noch neu dazukommt, ist, dass man versucht, Kontextinformationen des Benutzers auszunutzen. Das heißt, dazu müssen Sie aber auch einiges verraten. Dazu müssen Sie verraten, wo Sie sich gerade befinden. Man kann ja aufgrund der Zellenzugehörigkeit im Mobilfunknetz relativ schnell herausfinden, wo Sie sich befinden, wenn Sie GPS in Ihrem Smartphone haben oder in Ihrem Notebook und das eingeschaltet haben, dann kann man Sie auf wenige Meter genau lokalisieren. Und für die einen ist das unangenehm, das ist der Eingriff in die Privatsphäre, die möchten sowas ausschalten, die wollen nicht, dass irgendjemand Sie sozusagen tracken kann, wo Sie sich gerade befinden. Andere finden das toll, dass Sie dass das System dahinter weiß, wo Sie sind und wenn Sie dann auf Knopfdruck wissen wollen, wo die nächste Pizzeria ist oder der nächste Laden, der noch nach 10 Uhr geöffnet hat, dann poppt eine Karte auf und Sie finden genau den Weg zum nächsten Laden oder zur nächsten Pizzeria um die Ecke. Unter Ambient Intelligence wird sowas auch zusammengefasst, dass Ihre Umgebung, Räume beispielsweise, mit entsprechenden Sensoren ausgestattet sind, die dann zum Beispiel mitkriegen, wenn Sie sich im Raum befinden und dann automatisch die Beleuchtung adaptieren oder die Stereoanlage auf den Raum umschalten, in dem Sie sich im Moment gerade befinden und jegliche Form von Unterstützung, gehen Sie mal in eine moderne Küche, die jetzt so ambient intelligent ausgestattet ist, was da alles an Möglichkeiten der Unterstützung des Benutzers anbietet. Wichtig auch beispielsweise im Bereich der Gesundheit, dass man ältere und gebrechliche Leute oder kranke Leute auf diese Art und Weise aus der Entfernung monitoren kann. Das heißt, die haben irgendwie ein Gerät, was gewisse Körperdaten mitschreibt. Und wenn irgendwo kritische Parameter wahrgenommen werden, dann kann die Notfallambulanz automatisch geholt werden oder der Hausarzt verständigt werden. Okay, soweit zu den Anwendungen. Eine kleine Bemerkung, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Wenn wir von verteilten Systemen sprechen, dann meinen wir wirklich Systeme, die geografisch, räumlich verteilt sind oder zumindest aus unterschiedlichen, vollständigen Rechnern bestehen. Man kann sich ja vorstellen, dass man vollständige Rechner hat, die aus Prozessor und Speicher und Peripherie bestehen, aber alle in einem Schrank untergebracht sind, in so einem solche Racks. Das wäre bereits ein verteiltes System, obwohl nicht geografisch verteilt, weil eben auf jedem dieser Knoten ein eigenes Betriebssystem läuft und aus Systemsicht es eigentlich egal ist, ob die jetzt im selben Schrank sind oder irgendwie über mehrere Räume verteilt. Die Differenzierung macht man genau dann, wenn es darum geht, ob diese verschiedenen Prozessoren jetzt alle an einem gemeinsamen Speicher dranhängen und daher auch von einem gemeinsamen Betriebssystem verwaltet werden, oder ob es einzelne vollständige Rechner sind, die jeweils auch ihren eigenen Hauptspeicher haben und ihre eigene Kopie eines Betriebssystems. Also das wäre ein Multiprozessorsystem, ein Multicore-System mit mehreren CPUs, aber einem gemeinsamen Speicher und noch kein verteiltes System. Erst wenn wir mehrere von diesen Dingern haben, die wir dann wiederum über eine andere Art von Netz miteinander koppeln, dann würden wir von einem verteilten System sprechen. Es gibt verschiedene Leute, die versucht haben zu definieren, was ein verteiltes System ist. Das ist eine Definition, die in einem Buch von einem Herrn Colouris vorgefunden wird. A distributed computing system consists of multiple autonomous processors that do not share primary memory, das haben wir ja gerade gesehen, but cooperate by sending messages over a communication network. Ein anderer, Leslie Lampard, hat gesagt, a distributed system is one in which the failure of a computer, which you didn't even know existed, can render your own computer unusable. Also ein System, in dem Sie Ihren eigenen Computer nicht nutzen können, weil irgendein anderer Computer, von dem Sie nicht mal wissen, dass er existiert, ausgefallen ist. Zum Beispiel, wir werden noch drauf kommen, Sie brauchen im Internet brauchen Sie einen Domain-Name-Server, der den Internetnamen www.irgendwas-sonst-was in eine IP-Adresse umwandelt. Und wenn dieser Domain-Name-Server, das ist irgendeine Kiste, die irgendwo anders steht, wenn die gerade nicht verfügbar ist, dann geht eben nichts. Und das ist der Nachteil bei verteilten Systemen. Oder Andy Tannenbaum sagt, Distributed System is a collection of independent, man könnte ergänzen, autonomous computers that appears to its users as a single coherent system. Das ist auch etwas, was man üblicherweise von verteilten Systemen fordert, dass die Verteiltheit eigentlich für Sie als Benutzer nicht sichtbar ist. Es kann Ihnen egal sein, wo der Google-Server steht, ob der bei Ihnen unterm Schreibtisch steht oder 1000 Kilometer entfernt. Hauptsache, er bringt seine Dienste. Und da sind wir dann auch bei zwei wesentlichen Eigenschaften verteilter Systeme. Einmal die Autonomie, dass die einzelnen Knoten dieses verteilten Systems autonome, unabhängige Einheiten sind, die häufig auch von unterschiedlichen Organisationen betrieben und verwaltet werden. Und unter Umständen dann auch, weil sie von unterschiedlichen Institutionen verwaltet werden, lokalen Beschränkungen oder Regeln unterworfen sind, dass aber trotzdem Transparenz herrscht. Das heißt, dass eben diese Verteiltheit nicht durchschlägt. Sie kriegen von dieser Verteiltheit nichts mit oder sollen von dieser Verteiltheit nichts mitkriegen. Und dieses Nichts-Mitkriegen, diese Transparenz, die hat, das ist wirklich für Leute, die jetzt verteilte Systeme entwerfen müssen, eine ziemliche Herausforderung, weil diese Transparenz bezüglich verschiedener Aspekte gelten muss. Zum Beispiel die sogenannte Zugriffstransparenz. Auch für den Programmierer soll es eigentlich unsichtbar sein, ob ein Objekt, was er nutzt, sagen wir mal ein Kommunikationsobjekt, an das er Nachrichten sendet, ob das lokal auf seinem Rechner sitzt oder irgendwo anders. Er soll für beide Objekte, für lokale als auch für entfernte Objekte, in derselben Art und Weise unter Benutzung derselben Operatoren und Methoden zugreifen können. Ortstransparenz heißt, dass die Art und Weise, wie ich das Objekt adressiere, auch unabhängig ist von dem Ort. Das heißt, ich könnte das Objekt irgendwo anders hinschieben, aber die Art und Weise, wie ich es adressiere, bleibt trotzdem die gleiche. Also der Ort darf dann auch nicht irgendwie Bestandteil des Namens sein, um Ortstransparenz zu gewährleisten. Nebenläufigkeitstransparenz heißt, ich greife auf Objekte zu und da es unter Umständen Millionen von potenziellen Zugreifern gibt, sollen diese möglicherweise parallelen Zugriffe nicht zu irgendwelchen Konflikten führen. Also all das, was mit dem nebenläufigen Zugriff an Problemen verbunden sein könnte, muss irgendwie im verteilten System gelöst sein. Nur dann kann man von Nebenläufigkeitstransparenz sprechen. Replikationstransparenz ist ein anderer Aspekt. Wenn viele zum Beispiel auf dieselbe Datei zugreifen und die ändern wollen, und die liegt irgendwo entfernt, dann ist es aus Leistungsgründen oft sinnvoll, sich eine lokale Kopie dieser Datei auf den eigenen Rechner zu holen und dann mit dieser lokalen Kopie zu arbeiten. Wenn man diese lokale Kopie, wenn das aber mehrere machen, dann existieren von der ursprünglich einen Kopie, die irgendwo existierte, dann plötzlich viele lokale Kopien und jeder macht da irgendwelche Änderungen dran und zum Schluss, wenn er fertig ist mit seinen Schreiboperationen, dann schickt er das wieder zurück und dann muss das verteilte System von alleine rauskriegen, wer hat welche Änderungen in welcher Reihenfolge gemacht, um das Ganze wieder zu einem konsistenten Zustand zu bringen. Je mehr Knoten Sie an so einem System beteiligen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner dieser Knoten ausfällt. Und auch diese Ausfälle müssen, ich sage mal, fast unsichtbar gemacht werden. Also der DNS-Server, der Domain-Name-Server, den ich vorhin erwähnte, da darf es halt nicht nur einen geben, sondern da muss es einen zweiten und vielleicht noch einen dritten geben, die dann benutzt werden können, wenn der erste ausgefallen ist. Unter Migrationstransparenz versteht man die Tatsache, dass man Objekte physisch irgendwo anders hinschieben kann, eine Datei von einem Ort an einen anderen Ort, ohne dass diejenigen, die darauf zugreifen, davon in irgendeiner Weise betroffen sind. Skalierungstransparenz heißt, dass das Netz, das verteilte System wachsen kann und dass die Algorithmen und Methoden, die ich einsetze, eben auch noch funktionieren, wenn es nicht 100, sondern unter Umständen 100.000 von Knoten sind, die sich an dem ganzen Ding beteiligen. Okay. Weitere Anforderungen neben dieser Transparenz ist Offenheit. Es muss möglich sein, dass man in so ein verteiltes System neue Knoten einfügt. Und das wiederum bedeutet, dass die Regeln, nach denen dieses verteilte System funktioniert, offengelegt werden müssen. Die Schnittstellen müssen bekannt sein und die müssen standardisiert sein. Und da darf es nicht irgendwie einen Hersteller geben, der das Ganze dominiert und die Schnittstellen unter Verschluss hält, sondern Offenheit ist eine absolute Grundbedingung, damit man solche komplexen verteilten Systeme bauen kann. Und letztlich natürlich Sicherheit, aber das ist ein großes Feld, womit wir uns hier in dieser Einführungsvorlesung nicht beschäftigen können, aber wo es im Laufe Ihres Studiums noch spezifische Lehrveranstaltungen geben wird. So, elementare Aspekte der Kommunikation. Wir haben gesagt, so ein Rechnernetz, da werden jetzt Daten übertragen, nehmen wir mal an, über eine Leitung. Und die Leistungsfähigkeit eines solchen Übertragungsmediums, die kann man in bestimmten Größen festhalten, zum Beispiel in einer Größe, die man Übertragungsverzögerung oder Propagation Delay nennt. Das heißt, Sie schicken ein Signal auf einen Draht. Und die Frage ist, wie lang dauert es, bis dieses Signal am anderen Ende dieses Drahts ankommt? Das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die hängt natürlich davon ab, ob Sie jetzt, was Ihr Medium ist, also man kann sich als Medium auch vorstellen, wir arbeiten mit Buschtrommeln, dann ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit bekanntlich 340 Meter pro Sekunde, dann sind wir nämlich, dann machen wir akustische Übertragung über die Luft. Wenn wir aber beispielsweise Signale elektromagnetisch über ein Kupferkabel verteilen, dann weiß man, dass die sich mit etwa zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit in diesem Kupferkabel bewegen, sodass man relativ schnell ausrechnen kann. Man muss einfach dann die Distanz nehmen, wie lang ist das Kabel, und durch zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit dividieren, dann weiß man, wie schnell das Signal ist, das heißt, was die Übertragungsverzögerung ist. Unabhängig davon, von der Übertragungsverzögerung, muss man die Datenrate sehen. Das ist ja jetzt nur der Träger, das Signal, und auf diesem Träger werden dann irgendwie Bits dargestellt und die werden mit einer ganz bestimmten Rate in diesen Draht eingespeist. Und die könnte man messen, indem man einfach hier den Datenumfang nimmt, den man hier empfangen hat, und durch die, man müsste es umgekehrt sehen, die Datenumfang nimmt und dann die Differenz zwischen End of Transmission und Start of Transmission nimmt, dann kriegt man insgesamt die Datenrate raus. Das heißt, wie viel Daten habe ich empfangen und wie lange hat es gedauert, bis ich diese Daten empfangen habe, und dann den Quotienten daraus bilden, und dann habe ich meine Datenrate. Was auch noch relativ wichtig ist, ist, dass entlang einer solchen Übertragung von einem Ort zum anderen Fehler auftreten können. Bits kippen um, es wurde eine 0 gesendet, aber eine 1 empfangen und umgekehrt. Und sowas müssen wir idealerweise erkennen können und idealerweise sogar korrigieren können. Wenn man jetzt so ein Signal auf den Weg schickt, vor allen Dingen stellen Sie sich mal vor, das ist so ein Transatlantikkabel von Europa in die USA oder von der Westküste der USA durch den Pazifik rüber nach Australien oder Japan, dann braucht das ja eine gewisse Zeit. Also, was passiert in den ersten D-Sekunden nach Beginn der Übertragung? Die Bits werden eingespeist in dieses Kabel und bewegen sich jetzt in Richtung Empfänger. Und der Sender schickt ein Bit nach dem anderen. Das erste Bit kommt aber erst nach D-Sekunden beim Empfänger an. In dieser Zeit nach D-Sekunden hat, wenn der mit einer Rate von R arbeitet, der Sender bereits D mal R Bits übertragen. Und genau diese D mal R Bits, die befinden sich zu einem Zeitpunkt genau in diesem Draht, der beispielsweise von Europa in die USA gelegt ist. D mal R ist das Produkt aus der Verzögerung und der Datenrate und wird auch als Bandwidth Delay Product bezeichnet. Also hier so ein Beispiel. Wir schicken mit einer Datenrate von 100 Megabit pro Sekunde. Die Strecke sei 6000 Kilometer lang. Wir dividieren das durch zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit und kriegen eine Verzögerung von immerhin 0,03 Sekunden raus. Dann haben wir dieses Bandwidth Delay Product mit 3 Megabit pro Sekunde. Das heißt, mit 3 Megabit, das heißt, zu einem Zeitpunkt befinden sich 3 Megabit gerade in diesem 6000 Kilometer langen Draht. Damit Rechner miteinander kommunizieren können, müssen sie miteinander verbunden sein. Und wenn man jetzt so 8 oder 16 Rechner hätte, dann könnte man ja auf die Idee kommen, okay, wir ziehen jetzt einen Draht von jedem Rechner zu dem anderen Rechner. Und Sie sehen schon in diesem Fall von 16 Rechnern, dass man verdammt viele Drähte ziehen muss. Genau genommen sind es bei n Knoten n mal n minus 1 halbe Verbindungen. Also die Zahl der Verbindungen wächst quadratisch mit der Zahl der Knoten. Und das kann man vielleicht, wenn man so wenige Knoten hat, vielleicht noch gewährleisten. Aber es wird dann leicht unübersichtlich. Hier ein Bild eines Telefonnetzes im wahren Leben. Also ich möchte hier nicht derjenige sein, der da irgendwo einen Fehler zu finden hat, wenn da zwei Leute nicht mehr miteinander kommunizieren können. Also das ist keine gute Idee. Es ist definitiv nicht effizient, eine separate Verbindung zwischen je zwei Knoten eines größeren Rechnernetzes zu bauen. Also nicht das, sondern wie man üblicherweise vorgeht, man verbindet die Endknoten hier mit einem Netz und das Netz sorgt dafür, dass jetzt, wenn der hier mit dem reden will, dass es in irgendeiner Weise seinen Weg dorthin findet. Also es gibt ein Netzwerk dazwischen, das hat eine eigene Struktur und das Netzwerk hat sozusagen Schnittstellen, die es nach außen anbietet und die Endknoten sind dann mit diesem Netzwerk verbunden. Und in diesem Netzwerk befinden sich sogenannte Vermittlungsknoten oder allgemein Switches genannt. Wenn man solche Vermittlungsknoten hat, dann hat man keine direkte Verbindung mehr. Es ist nicht mehr ein Draht gezogen zwischen den Endkommunikationspartnern. Das heißt, der Verkehr läuft über irgendwelche Zwischenknoten und dann ist die Frage, wie organisiert man das? Und die erste Vorgehensweise ist, dass man solche Zwischenknoten hat, die dann eine Verbindung hier durchschalten, wenn also der mit dem reden will. Dann wird hier an dem Switch hier so ein Schalter entsprechend umgelegt, sodass die Verbindung hier durchgeschaltet wird. Das ist wie früher das Fräulein vom Amt, was eben da die entsprechenden Verbindungen gestöpselt hat. Sie wollten mit irgendjemand anderem in dieser Stadt reden und die hatte alle Verbindungen hier an ihrem Stöpselboard und dann hat die entsprechend gestöpselt und dann war wirklich physikalisch eine Leitung von dem einen Teilnehmer zu dem anderen Teilnehmer durchgeschaltet. Das gibt es im Prinzip auch heute noch. Das nennt man Leitungsvermittlung oder Circuit Switching. Das heißt, eine physikalische Durchschaltung vom einen Kommunikationsteilnehmer zu seinem Kommunikationspartner. Hier. Vorteile ist einfach. Und wenn die Leitung steht, wenn durchgeschaltet ist, dann können Sie wunderbar mit Ihrem Kommunikationspartner plaudern. Die Daten müssen einfach dieser durchgeschalteten Leitung folgen. Die haben gar keine andere Wahl, als diesem Draht zu folgen. Und insofern ist auch die ganze Bandbreite entlang für Sie durchreserviert. Da genau liegt aber auch das Problem, weil auch wenn man jetzt per Telefonie beispielsweise kommuniziert, kann man in der Regel die Bandbreite, die auf diese Art und Weise belegt wurde, nicht komplett ausnutzen. Man macht ja auch beim Reden Pausen. Während dieser Pausen geschieht nichts. Also man hat im Prinzip mehr Bandbreite belegt als unbedingt erforderlich. Und auch zur Übertragung des Sprachsignals braucht man vielleicht weniger, als auf diese Art und Weise belegt wird. Das heißt, man verschwendet auf diese Art und Weise Ressourcen, man verschwendet Bandbreite und Das Durchschalten am Anfang bedeutet auch einen erheblichen Aufwand. Alternativen dazu sind Paketvermittlung. Sie zerlegen Ihren Datenstrom in kleinere Pakete und schicken die Pakete einzeln auf die Reise. Dann findet keine komplette Durchschaltung mehr statt, aber jedes Paket muss sozusagen die komplette Information enthalten, wo kommt es her und wo soll es hin. Und dann können die Pakete im Prinzip auf unabhängigen Wegen durch dieses Netz ihr Ziel finden und müssen dann am Ende beim Ziel wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut werden. Das nennt man Packet Switching und das ist eigentlich die übliche Vorgehensweise. Also wir haben hier einen Knoten A, der irgendwas an den Knoten B schicken will. Und da gibt es noch Zwischenknoten B und C. Das heißt, A schickt das Paket 1, das wird dann bei B empfangen. Der muss dann hier eventuell erst noch was mit dem Paket machen. Der muss sich beispielsweise überlegen, wohin soll ich es denn weiterschicken, zu welchem meiner Nachbarn. Muss vielleicht auch Fehlererkennung betreiben, sodass es hier eine Zeit lang verzögert wird, bevor es dann auf die zweite Teilstrecke geht, von B nach C und dann die dritte Teilstrecke von C nach D. Und so kommt ein Paket nach dem anderen in dieses Netzwerk rein und wird dann letztlich bei D ausgeliefert. Wobei das in der Regel nicht so gleichmäßig geschieht, sondern manche Verbindungen sind hier auch schneller. Das heißt, hier in dieser Darstellung wären die Pakete dann dünner und auch die Aufenthaltszeiten an den Zwischenknoten können sehr stark variieren. Hier nochmal gegenübergestellt, Leitungsvermittlung und Paketvermittlung. Bei der Leitungsvermittlung muss ich erstmal diese Verbindung aufbauen. Vom Senderknoten zum Empfängerknoten muss also so ein Call-Request-Signal durchschicken, was dann auf diese Art und Weise weitergeleitet wird. Dann muss es von der Gegenseite akzeptiert werden und das Signal wieder zurückgeschickt werden. Und erst an dieser Stelle hat diese Durchreservierung stattgefunden und dann kann ich anfangen, relativ breit über diese durchreservierte Verbindung meine Daten zu senden. Während bei der Paketvermittlung ich keinerlei Aufwand habe am Anfang. Ich packe einfach meine Pakete zusammen und schicke die Datenpakete raus und die nehmen dann ihren Weg und sind dann vielleicht nach kürzerer Zeit auch vollständig da. Innerhalb von so einem Knoten, der jetzt für Weiterleitung zuständig ist, muss man sich dann vorstellen, dass hier irgendwelche Pakete reinlaufen. Ein Vermittlungsknoten ist ja mit vielen anderen Vermittlungsknoten dann verbunden. Dann werden die hier erstmal in einem internen Puffer gehalten. Die werden erstmal empfangen und dazwischen gelagert in so einer Warteschlange. Und dann greift dieser Knoten ein Paket nach dem anderen aus seinem Eingangspuffer da auf und guckt sich das Paket an. Da muss dann drinstehen, wo soll es denn hingehen. Und dann muss er sich überlegen, an welchen seinen Nachbarn er es denn schickt, auf dem Weg zur Final Destination und würde dann hier feststellen, okay, das muss nach Z gehen und das geht dann hier raus. Also empfange vollständiges Paket, speichere es im Pufferspeicher, finde heraus, an wen es zu schicken ist, entscheide, an welchen Nachbarn es jetzt auf dem nächsten Hop zu schicken ist, damit es diesen Empfängerknoten irgendwann mal erreicht. Dazu brauche ich auch Informationen über die Netzwerktopologie und dann schickt das Paket entsprechend weiter. Weil an jedem Zwischenknoten so ein Paket erstmal gespeichert und dann weitergeschickt wird, heißen die auch Store- and Forward-Netze. Dabei treten vier Arten von Verzögerungen auf. Einmal Verarbeitungsverzögerung, also das Paket kommt hier rein und dann muss geprüft werden, sind irgendwelche Bits umgekippt. Unter Umständen muss das Paket nochmal angefordert werden, wenn man Bitfehler festgestellt hat. Und ich muss festlegen, an welchen Nachbarknoten ich das Paket weiterleite. Dann hatten wir gesagt, gibt es eine gewisse Zeit, die das Paket in diesem Eingangspuffer, in dieser internen Warteschlange verbleibt. Das hängt davon ab, wie stark ausgelastet dieser Zwischenknoten ist. Puffer können relativ lang sein, sodass Pakete auch relativ lang in dieser Warteschlange verbringen müssen. Dann die Übertragungsverzögerung. Wie lang dauert es, wenn das Paket dann weitergeleitet wird, bis ich die einzelnen Bits da auf die Leitung geschickt habe? Und dann der letzte Teil ist dann noch die Ausbreitungsverzögerung. Wie lange brauchen die einzelnen Bits, um jetzt über diese Leitung beim Empfänger anzukommen? Sodass wir jetzt insgesamt diese vier Komponenten haben: Verarbeitung, Warteschlange, Übertragung und Ausbreitung. Hopsa. Es kann auch passieren, gerade bei Überlastung, dass dieser Puffer irgendwann mal voll ist. Der ist ja auch nur endlich. Und das schafft dann durchaus Probleme. Das heißt wirklich, dass Pakete verloren gehen können. Die Internetprotokolle arbeiten wirklich so, dass wenn da zu viele Pakete ankommen, dann werden die Pakete weggeschmissen. Irgendeiner wird es dann merken und dann müssen sich Sender und Empfänger dann wieder verständigen, dass diese Daten dann nochmal geschickt werden, in der Hoffnung, dass sie nicht dann wieder weggeschmissen werden. Und irgendwann geben sie es auf und dann kommt halt keine Verbindung zustande. Aber das sind relativ aufwendige Protokolle, die da im Internet gefahren werden, die sich mit solchen Überlast- und Verstopfungsproblemen beschäftigen. Es hängt auch eben ganz stark davon ab, wie die momentane Netzbelastung ist. Das heißt, es kann mal sehr schnell gehen und manchmal geht es ganz langsam. Hier sehen Sie über mehrere Tage verteilt, wie die Roundtrip-Zeit eines Pakets geschickt von der TU Berlin nach China und eine Empfangsbestätigung von China zurück, wie lange das gedauert hat. Das wird hier in Millisekunden gemessen, das heißt insgesamt ist es immer noch verdammt schnell. Also Signal einmal nach China und zurück unter einer Sekunde. Aber wenn die normale Zeit so bei 350 Millisekunden liegt, dann gibt es eben zwischendurch dann durchaus mal Ausreißer, dass es auf 450 oder auf 800 oder noch mehr hochgeht. Das heißt, eine gewisse Varianz in den Paketlaufzeiten können wir feststellen und es kann eben noch deutlich übler aussehen als hier. Meistens ist es egal, wenn Sie jetzt aus China den Raubkopiefilm runterladen, dann ruckelt das vielleicht ein bisschen. Wenn solche Peaks da auftreten, solche Verzögerungen auftreten. Aber normalerweise ist es kein großes Problem. Es ist vielleicht ein gewisser Qualitätsverlust. Es gibt aber durchaus Anwendungen, wo Zeitverzögerungen kritisch sind. Zu nennen wäre Echtzeit-Online-Spiele, solche Ballerspiele, wo mehrere Kämpfer gegeneinander antreten und wo es dann wirklich darauf ankommt, rauszukriegen, wer hat jetzt eigentlich wen erschossen. Wenn das Paket was mitteilt, ich habe jetzt in diese Richtung geschossen, wenn das mit Verzögerung erst ankommt und dann irgendwie ausgewertet wird. Auch das mag vielleicht noch hingehen, aber stellen Sie sich andere fortgeschrittene Anwendungen vor. Remote Surgery, der Patient liegt irgendwo in Kenia auf dem OP-Tisch, aber der Chirurg, der Spezialist sitzt in Chicago und hat irgendwie so Fernmanipulatoren und arbeitet praktisch mit so einer Art Schere und Skalpell, macht aber Fernwirkung über das Internet. Das heißt, das, was er da manipuliert mit seinen Fingern, wird übertragen und da drüben von einem Roboter in Kenia sozusagen nachgebildet. Das heißt, er steuert über das Internet einen Chirurgenroboter in Kenia. Und wenn es da hängt oder wenn da Pakete verloren gehen, das ist vielleicht für den Patienten dort nicht so prickelnd. Oder denken Sie an Börsenhandel weltweit. Viele benutzen ja, oder die meisten benutzen automatisierten Börsenhandel. Das heißt, es sind Programme, die letztlich entscheiden, ob gekauft oder verkauft wird. Und wenn die Makler jetzt weltweit verteilt sind und die New York Stock Exchange gibt jetzt zum Beispiel einen neuen Kurs bekannt und abhängig von dem Kurs entscheiden dann die Makler bzw. ihre Programme, ob sie kaufen oder verkaufen, dann kommt es wirklich darauf an, wer ist am nächsten dran an der New York Stock Exchange. Wenn also einer in China sitzt und ein paar Millisekunden mehr Verzögerung hat als ein anderer, der vielleicht in Chicago sitzt, wo die Übertragungslaufzeiten geringer sind, der hat einen erheblichen strategischen Vorteil. Ja? Ja, genau. Genau, das ist die Konsequenz, was Ihr Kommilitone gesagt hat. Alle wollen sozusagen innerhalb von Mikrosekunden oder Nanosekunden an dieser New York Stock Exchange dranhängen. Deswegen sind die ganzen physisch umliegenden Gebäude um die Wall Street herum belegt von diesen Brokerfirmen, die dort ihre Server stehen haben, sodass die keinerlei Nachrichtenverzögerung erleiden müssen, um auf die Art und Weise Nachteile zu erzielen. Ja, was müssen wir uns merken beim Aufbau von verteilten Systemen? Man kann das da oben leider nicht lesen. Blöd. Ne? Mal ein bisschen runterziehen. Fehlannahmen bei der Entwicklung verteilter Systeme. Die Leute gehen oft davon aus, dass eines dieser Dinge zutrifft, aber in der Regel trifft nichts davon zu. Also das System, das Netzwerk ist nicht zuverlässig, es ist nicht sicher, es ist nicht homogen in dem Sinne, dass sich alle Knoten gleich verhalten. Die Topologie ist nicht in Stein gemeißelt, sondern ändert sich permanent. Die Latenzzeit ist zu berücksichtigen, ist definitiv größer als null. Die Bandbreite ist endlich und wirkt. Es gibt sehr viele Netzwerkverwalter, die alle autonom und unabhängig voneinander agieren. Es gibt keine globale Zeit. Das ist ein Thema, auf das wir in einer der nächsten Stunden noch eingehen müssen, weil jeder Knoten seine eigene Uhr hat und die erheblich auseinanderlaufen. Verteilte Algorithmen sind einfach, auch das ist nicht der Fall. Die sind extrem kompliziert. Und es ist auch ein Irrglaube anzunehmen, dass was jetzt mal mit 10 Knoten geklappt hat, dann auch noch bei 10.000 Knoten klappt. Also nie die Schwierigkeiten unterschätzen, die mit Verteiltheit von Systemen verbunden sind. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.